ARD.
Ja, Dänemark gewinnt natürlich, das ist klar. Wir sind
ja nicht umsonst. Ist auch klar, dass du morgen nicht spielst.
Wir wissen also schon mal, wer nicht im Aufgebot stehen wird bei RB Leipzig beim nächsten Spiel. Yusuf Poulsen, der Däne, hat natürlich auf Dänemark gesetzt. Das fand Trainer Marco Rose nur so semi, ist natürlich auch großer Handballfan aus Gründen. Und der wollte, dass Deutschland gewinnt, hat aber nicht geklappt. Jetzt hat Dänemark gewonnen und wir reden drüber mit Dominik, mit Jogi und der Mannschaft.
Handball auf die Eins, der Sportshow-Podcast zur Handball-WM mit Stefanie Müller-Sperrer.
So Jungs, ich gucke in eure Augen und sie sind nicht ganz so fröhlich wie sonst nach den Spielen. Jetzt guckst du ganz verwundert, Jogi.
Nein, sie sind angriffslustig.
Angriffslustig?
Das Turnier geht doch erst richtig los jetzt. Jetzt haben wir ein Endspiel gegen Italien. Mhm. Werden wir sicher später drüber reden. Möchte dir wieder nicht vorgreifen, bevor du sauer wirst. Aber das Ding heute, ja, es ist jetzt ein bisschen so gelaufen, wie man es hätte erwarten können. Wir haben es halt nicht geschafft, die Dänen wirklich zu packen.
Aber eure ersten Sätze eben waren auch, man darf sich davon jetzt nicht runterziehen lassen. So ein bisschen ist man gefühlt etwas runtergezogen, denn ja, -10 ist schon auch deutlich.
Kann man wohl sagen im Handball. Allerdings sind so viele Tore gefallen, das hätte bei weitem nicht so hoch ausgehen müssen. Dass die allerdings 60 Minuten aufs Gaspedal drücken, die Dänen, und am Ende auch nochmal jeden Fehler, den die deutsche Mannschaft gemacht hat, bestraft. Daher kommt dieses hohe Ergebnis leider.
Wir sitzen hier nach dem Spiel im Pressekonferenzraum. Hier war es relativ schnell heute sehr leer irgendwie nach dem Spiel, kurioserweise, muss man sagen. Und Alfred Gislason hat auf der Pressekonferenz nochmal zum Trainer der dänischen Nationalmannschaft gesagt, er hofft, dass er ihn nochmal wieder sieht in diesem Turnier. Denn es könnte, wenn die Konstellation passt und Deutschland entsprechend weit kommt, im Halbfinale ja nochmal zu einem Duell kommen. Heißt, Alfred Gislason hat auf jeden Fall die Hoffnung, dass es weitergeht für die deutsche Handballnationalmannschaft. Sehr wichtig, oder?
Ja, na klar. Er hat bestimmt nicht in Frage gestellt, dass die Dänen es schaffen. Er hat vielleicht ein bisschen in Frage gestellt, dass wir Deutschen es schaffen. Aber auch, er ist ja überzeugt, dass wir das schaffen. Also, nur ob er sich wirklich drauf freut, das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Ja, da würde ich auch sagen, weiß ich nicht. Wir tauchen einfach mal ein bisschen ein in dieses Spiel und in die Gefühle, die dabei so auftreten in der Mannschaft. Los geht's.
Marco Grigic, ab wann fühlt sich denn eine Niederlage schon fast ein bisschen mehr nach Demütigung an?
Ich glaube, man kann das vielleicht so sagen wie im Olympiafinale. Ich glaube, das war eine sehr große Demütigung. Ich finde tatsächlich, so blöd wie das klingt, du verlierst mit 10 gegen Dänemark, aber ich fand jetzt so kurz nach dem Spiel haben wir es phasenweise eigentlich ganz okay gemacht. Wir sind noch bis auf 4 rangekommen, glaube ich. Und dann machen wir wieder 2-3 Fehlerchen zu viel. Die Abwehr war ja nicht so gut. Da hat ein Kreuzen meistens gereicht, dann waren es schon an 6 Meter und konnten frei durchspringen. Das war, ja, es ist Dänemark halt leider immer noch.
Du bist ein junger Nationalspieler, super gut dabei und dann ist man auf dieser Platte und dann kommt da so ein Matthias Gitzel und man denkt, man kann auch ganz gut Handball spielen. Was denkt man aber, wenn man Matthias Gitzel sieht?
Ich denke, es ist nicht nur bei Matthias Gitzel, ich denke, es ist bei vielen anderen, die bei Dänemark spielen, dass das alles sehr leicht aussieht und man sich dann doch fragt, wie viel da noch fehlt bis dahin, und dann merkt man, wenn man solche Spiele sieht oder miterlebt, dass dann noch so ein, ja, ein sehr, sehr großes Stück bis zu so einer Weltspitze, weil das ist, denke ich, schon eine eigene Liga für sich, dass da noch sehr viel fehlt.
Woher kann denn so eine Leichtigkeit kommen?
Das müsste man Matthias Gitzel fragen. Ich kann das nicht sagen. Ich glaube, das kommt einfach über unbändigen Ehrgeiz aus sich heraus und dass man weiß, dass man alles kann, dass man ein Führungsspieler ist, dass man aus sich herauswachsen kann in jedem Spiel. Und ja, weiß ich nicht. Ich kann sowas nicht beantworten.
Danke, Marco. Bitte. Danke.
Ja, Matthias Gitzel von außen betrachtet einfach die Ausnahmeerscheinung. Auch wenn natürlich die dänische Mannschaft in Gänze unfassbar überragend ist. Aber Matthias Gitzel, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo mal nicht zur Stelle ist. Ist so mein Gefühl. Aber
er war ja 60 Minuten komplett auf der Platte. Mhm. Ist ja eigentlich auch, den kannst du nicht auswechseln. Also auch diese Kombination mit Simon Pytlick auf Rückraum links, die kennen sich seit der Jugend und sind aufgewachsen gemeinsam, kennen sich in- und auswendig. Dann kommt Lasse Andersson, mit dem spielt der Verein auch schon ewig zusammen. Also es ist einfach immer was los auf der Platte. Also die gehen in jede Nahtstelle rein. Ich weiß gar nicht, wann die mal, weil die mal aufhören, irgendwie Handball zu spielen. Das geht gar nicht.
Mhm. Ich glaube, die kreuzen noch beim Frühstück. Morgen früh geht's wieder los.
Wenn ihr die zackigen Bewegungen sehen könntet, die Yogi Bitter um diese Uhrzeit, denn bei uns ist es ja jetzt nachts, fast Mitternacht nach dem Spiel, die Yogi Bitter jetzt noch kann, das ist wirklich stark, Yogi. Manchmal wünsche ich mir, du würdest noch eingewechselt.
Dritte Halbzeit.
Ja.
Das hat ja gerade Marco Grigic gesagt, ne?
Das hat Marco Grigic gesagt.
Über seinen Gegner heute. Mhm. Und dann schaue ich mir mal die Statistik der Handball-Bundesliga an. Mhm. Lies mal vor, auf welcher Position steht der da bei den Torschützen?
Ich weiß, wo der steht.
Auf Position?
Zwei. Hinter Matthias Gitzel.
Das sagt einer der besten oder der beste deutsche Torschütze, sagt das über seinen Gegner heute, dass da noch so viel Luft ist nach oben. Und das ist schon fast eine Gottesanbetung, oder?
Aber er hat ja auch gesagt, verrückterweise, und das war nicht der Einzige, der das so zu mir gesagt hat, dass es sich gar nicht so anfühlt wie die -10, die auf dem Papier stehen. Weil sie glauben, dass es phasenweise auch schon einfach gut mitgehalten war. Würdet ihr das unterschreiben? Würdet ihr widersprechen, Yogi?
Ich sage, oder Dominik, bis zur 45. Minute hat sich das alles angefühlt wie irgendwie phasenweise mal nicht ganz so, aber dann kam sie wieder zurück wie im Rahmen. So, es ging ein bisschen hoch und runter und so insgesamt hatte man immer die Gedanken noch so, boah, jetzt zwei, drei richtig gute Aktionen und dann sind wir wieder dran. So ein bisschen das Eis hingehalten, den Lolli hingehalten und dann doch wieder weggezogen. Dann waren die denen wieder auf 6-7 weg. Am Ende ist es dann, wie Dominik am Anfang schon gesagt hat, komplett so gelaufen, dass die denen einfach bis zur letzten Sekunde gefightet haben. Ich glaube, das kann ich total nachvollziehen. Das spürt man ja auch in dieser Arena, was hier heute für eine bombastische Stimmung war. Da willst du alles aus dir raushauen und das letzte Tor für dein Land werfen. Deshalb ist es am Ende dann auch so gekommen.
Und Dominik, du hast ja gestern schon dir diese Stimmung hier herbeigesehnt und dich mega drauf gefreut. War es der Tempel, den du erwartet hast?
Ja, nicht nur der Tempel, der dann eine Nationalhymne irgendwie einfach die Hallenatmo abstellt und sie einfach frei raussingen. Das machen die ja auch bei normalen volkstümlichen Liedern, die dann einfach mal so wie im Wohnzimmer alle zusammen schunkeln und da diese gute Laune raussingen. Ich finde das beeindruckend, wie da einfach dieser dänische Handball auch im Publikum einfach bei der Gesellschaft angekommen ist, dass das eigentlich deren Sportart Nummer eins nach Fußball, gehe ich von aus, auch in Dänemark ist.
Davor, oder?
Davor? Ist Dänemark wirklich mit Handball vor Fußball?
Also hier fühlt sich alles danach an, wenn man die Menschen auch auf der Straße erlebt, alle da in Trikots kommen. Hier wird übrigens um uns herum ein bisschen gewerkelt, wenn ihr ab und zu das ein oder andere Geräusch hört. Wir sind nicht die Einzigen, die noch arbeiten um diese Uhrzeit hier noch in
der
Boxen in Herning. David Spitt, welcher Plan ist denn nicht aufgegangen, außer der natürlich zu gewinnen?
Ja, also die Dänen zu stoppen in ihrem Angriffsstopp, Spiel zu stoppen und das Tempospiel zu unterbinden. Und das hat nicht geklappt. Dänemark hat heute ein nahezu perfektes Spiel gemacht und völlig zu Recht auch in der Höhe dann gewonnen. Ich fand trotzdem, dass wir offensiv ein gutes Spiel gemacht haben. Also wir haben dagegen gehalten, 18 Tore zur Halbzeit gegen Dänemark zu werfen, ist schon richtig gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Defensive besser stellen, damit wir da Fortschritte machen und am Donnerstag dann Italien schlagen.
Ja. Da wird natürlich schon ein bisschen vorausgeguckt, das ist ja klar. Es gilt ja auch jetzt, was mitzunehmen, ein gutes Gefühl, ne?
Ja, ein gutes Gefühl, das kannst du dir eigentlich erst wiederholen, wenn du morgen das abgehakt hast, wenn du schon den Fokus wieder auf Italien langsam nimmst und dann eigentlich erst wieder zwei Tage später oder nicht mal 48 Stunden wieder auf der Platte stehen kannst, weil das war aus meiner Spielzeit immer das Schönste eigentlich, dass unser Turnierkalender oder Spielkalender in der Bundesliga immer dazu geführt hat, in drei Tagen kann ich es wieder besser machen. Mhm. Und hier ist es sogar nur zwei Tage. Also die wollen das so schnell wie möglich wieder klarrücken. Und jetzt kommt Italien als Endspiel um das Viertelfinale. Und das ist doch einfach eine schöne Aussicht.
Ja, hast du natürlich recht. Mitnehmen ist natürlich schwierig von heute Abend, das gute Gefühl, aber so insgesamt vom Turnierverlauf zu wissen, wir haben es in der eigenen Hand, dieses Viertelfinale als erstes mögliches Ziel zu erreichen. Das ist ja was, woraus man vielleicht ein gutes Gefühl schöpfen kann, hoffentlich. Es darf einer nicht fehlen, wenn wir über das Spiel sprechen. Das ist natürlich Mr. Kapitän.
So, Herr Kapitän, Wie guckt man jetzt auf so eine Niederlage? Ist das jetzt schon nah an der Demütigung mit minus 10 oder fühlt sich mehr nach normaler Niederlage an?
Das Ergebnis fühlt sich so an, weil es auch zu hoch ist, weil wir besser im Spiel waren als beispielsweise im Olympiafinale. Trotzdem machen wir viel zu viele einfache Fehler. Mein Gefühl sagt mir gerade, dass wir in der ersten Halbzeit einen guten Angriff spielen, aber dafür in der Abwehr überhaupt nicht gut ins Spiel kommen, die Zweikämpfe zu leicht verlieren. Da reicht ein Anstoßen, um durch unsere Abwehr zu spazieren. Trotzdem werden wir probieren, das jetzt aus den Köpfen zu kriegen, weil wir genau wissen, um was es geht. Wenn wir unsere Hausaufgaben gegen die anderen beiden Gegner machen, dann kommen wir ins Viertelfinale und das ist das große Ziel.
Wie kriegt man das jetzt aus den Köpfen, dass keiner dieses minus 10 zu ernst nimmt, ohne dass es jetzt despektierlich gemeint ist, weil natürlich nimmt man so ein Spiel ernst, aber es darf halt nicht zu sehr in den Köpfen bleiben, wie du schon gesagt hast.
Ja, das ist natürlich jetzt die Herausforderung vom Trainerteam, von uns Führungsspielern auch, weil man kennt natürlich die Charaktere und man weiß, wer vielleicht daran mehr zu knabbern hat als vielleicht der ein oder andere. Und deshalb werden wir das ganz normal aufarbeiten. Es ist nicht der erste Rückschlag, den wir in der Konstellation hinnehmen müssen, deshalb, ja, werden wir auch damit umgehen und uns ganz klar auf die Aufgaben, die jetzt auf uns warten, besinnen.
Würde ich mich dir anschließen. Danke. Ja, schönen Abend dir. Ciao.
Ich finde es ganz spannend. Natürlich ist es klar, dass unterschiedliche Persönlichkeiten so ein Team ausmachen, aber natürlich auch im Verarbeiten einer Niederlage sind die Persönlichkeiten dann total unterschiedlich. Wie fängt man das denn ein?
Ich finde es den spannendsten Part, den du jetzt gerade rausgepackt hast, den hätte ich sonst auch direkt angesprochen, weil ich das von Führungsspielern auch verlange. Und ich finde, da Johannes seine Herangehensweise jetzt so diesen Flurfunk des Physiozimmer ist auch immer so das Spannendste dabei. Genau,
Johannes Goller war das gerade, der Kapitän, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ja.
Dass auf dem Physiozimmer jetzt ganz viel passiert. Jogi,
Wipes.
Ja, das ist, da wurde nochmal Energie.
Aber was bedeutet das jetzt im Physiozimmer? Ja, für alle, die keine Ahnung haben.
Ja, ich erkläre es doch jetzt gerade. Das sind zwei Massagebänke, zwei Physios, die werden jetzt Tag und Nacht arbeiten, damit alle wieder ihre Tanks aufladen, ihre Akkus aufladen können. Und dort wird irgendwann, wenn du mal entspannst, auch was losgelassen. Physios sind teilweise auch Psychologen in unserem Team. Da gibt es auch mal eine Schoki vielleicht an der einen oder anderen Stelle.
Oh,
da gibt's immer
ein paar mehr.
Und dort wird einfach losgelassen. Und ich finde das Gespür, das Johannes da gerade reinbringt, richtig, richtig gut. Und ja, da reinzuhören, da zu fühlen, wer braucht das, finde ich überragende Ansage von unserem Kapitän.
Wie könnt ihr das von außen einschätzen? Ihr kennt ja auch die Spieler natürlich teilweise besser oder nicht ganz so gut, aber ihr kennt sie. Wen schätzt ihr denn ein? Wer hat denn mit so einer Niederlage mehr zu tun als vielleicht jemand anders, der es besser wegsteckt?
Ich glaube, dass schon jeder irgendwie heute gesehen hat, es war Progress.
Vom Olympischen Finale.
Genau, im Hinblick auf das Olympische Finale zu erkennen. Man war nicht mehr ganz so weit weg. Es hat sich immer noch echt weit angefühlt, glaube ich, für alle, aber es war besser. So, jetzt gibt es den einen oder anderen Spieler, der viele, die dabei waren, die es heute gespürt haben und von denen ein paar Junge, ich glaube, dass die definitiv damit zu kämpfen haben, weil das zweite Mal von den Dänen auf die Nase zu kriegen, das ist nicht cool. Da fühlt man sich, wie Daniel Grigitsch eben gesagt hat, auch, ich sage immer Daniel, ne?
Marco,
mein Gott. Daniel haben wir mal gespielt. Gegen Marco nur zweimal. Gut. Das macht was mit dir, weil du diese Ohnmacht fühlst, da ranzukommen. So, aber deshalb glaube ich, dass ein paar junge Spieler da zu tun haben. Aber ich würde jetzt mal sagen, Dominik, Timo. Timo Kasterling ist, glaube ich, jetzt jemand, der seine Tür aufmacht im Hotelzimmer und sagt, Jungs, alle mal hier rein. Wer Bock hat, wer ein bisschen was quatschen will, der kommt mal zu mir. Weil der hat gute Vibes aktuell, Tabellenführer mit der MT-Melsung. Jemand, der auch gerade raus ist, der auch gewisse Sachen einfach mal abhaken kann und der auch von mir ein bisschen was gelernt hat in der Vergangenheit, wie man solche Abende...
Ach so, deshalb, du bist ja auch so ein kleiner Psychologe, durfte ich auch schon rausfinden.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Und Timo ist ja auch Führungsspieler, der weiß, wie das geht, auch Kapitän.
Kapitän, genau. Und da geht es einfach auch so ein bisschen um Mindset. Da darf man nicht alles kaputt reden. Da muss man auch mal sagen, heute ganz kurz einordnen und dann geht von mir aus die Musikbox an oder dann kommt die Tüte Chips auf den Tisch. Auch so ehrlich muss man ja sein. Solche Abende muss es geben und die gibt es vielleicht ein, zwei Mal im Turnier und heute Abend ist der richtige dafür, um jetzt einen großen, wie auch immer, hier Hebel, Vollgas und auf geht's.
Ich habe noch zwei Spieler, die meine ich, wenn du sagtest konkret, welche Spieler, ich glaube, das ist Torhüter-Duo, ganz viel aufarbeiten wird unter sich. auch mit Matthias Andersson als Torwarttrainer, der ganz viel immer in die Analyse geht. Jetzt bist du ja selber Torwart, aber ich glaube, dass die beiden, weil sie selber mit dieser heutigen Konstellation auch noch nicht vielleicht sich so mit auseinandergesetzt haben, was leider nicht aufgegangen ist, wenn man ehrlich ist, aber da musst du natürlich auch wieder deine Vorderleute. Du meinst,
dass David Speth angefangen hat?
Genau, dass David Speth heute als erstes reingekommen ist und eigentlich immer diese Rolle hatte, von der Bank zu kommen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, als er in der 20. Minute dann ausgewechselt wird. Hätte man ihm doch die Rolle belassen, was er immer so gut gemacht hat. Aber ich glaube, um nochmal konkret auf die Frage einzugehen, wer das verarbeiten muss oder wird, das sind meines Erachtens die beiden Torhüter.
Lass uns das doch mal ganz kurz sortieren oder einsortieren, dieses Viertelfinale. Wir sprechen immer davon, die Niederlage heute ist verkraftbar, weil das Viertelfinale trotzdem noch aus eigener Hand zu erreichen ist. Es stehen noch zwei Hauptrundenspiele aus. Das ist das Spiel gegen Italien und dann kommt noch Tunesien. Zwei Siege, klar, safe, Viertelfinale. Ein Sieg gegen Italien bringt uns dem Viertelfinale auch schon sehr nah. Aber da müssen wir auf die Konkurrenz ein bisschen gucken.
Genau, und nämlich am Donnerstag, wenn das Spiel stattfindet, findet nach dem deutschen Spiel, was um 18 Uhr angepfiffen wird, Dänemark gegen Schweiz statt. Und wenn die Schweizer da sicher nochmal gegen Dänemark verlieren, dann wäre es der direkte Einzug ins Viertelfinale.
Auf jeden Fall heißt es volle Konzentration und voller Fokus auf dieses Italien-Spiel, denn da geht es eigentlich um alles. Ist ein Endspiel.
Ist ein Endspiel.
Ja, ist ja auch ein Klassiker, Deutschland-Italien. Ne? Ist
schon ein Klassiker. Können wir nochmal hier die Hymne von 1990 rein?
Richtiger Klassiker. Und uns fehlt noch jemand, den wir auch immer hören, auch nach jedem Spiel.
Vorbereitet Flo.
Hey Jungs, so beginnen Alfred Gislasons Auszeiten ausnahmslos. Egal, ob in Richtung Sieg oder drohender Niederlage. Es ist ein Klassiker. Am Donnerstag werden wir in Auszeiten Italienisch hören, obwohl ein paar Jungs wie Domenico Ebner oder Leo Brandner natürlich Deutsch sprechen. Italienisch in der Hauptrunde, wer hätte das gedacht? Oder Portugiesisch oder Kreolisch bei den Jungs vor den Kapverdischen Inseln. Die Niederländer waren da in der Hauptrunde natürlich zu erwarten oder die Österreicher, die Schweizer jubeln dort auch. Es ist etwas passiert im Welthandball. Nicht an der Spitze, da sind die Dänen und die Franzosen, die 37-30 das Topspiel ihrer Hauptrundengruppe gegen Ungarn gewannen. Sondern hintendran. Und das ist kein Zufall. Die Niederländer haben dafür etwas getan. Bei den Frauen hat sich das ja schon viel früher bezahlt gemacht. Während sich die Norweger derzeit alles einzureißen scheinen und das vor eigenem Publikum und bevor deren Hauptrunde überhaupt begonnen hat. Die Portugiesen oder Brasilianer können die Norweger hinter sich lassen. Oder die Ägypter vielleicht das Halbfinale erreichen. Das wäre in zweierlei Hinsicht bedeutend. Zum einen natürlich für die kleineren Nationen, die nicht Frankreich, Dänemark, Schweden oder auch Deutschland heißen. Es geht um einen Makel, denn der Handball ist nicht international genug. Es ist ein europäisches Phänomen. Es bräuchte mal Brasilien oder durchaus wiederholt Ägypten in der K.O.-Runde. Es bräuchte auch mal eine WM in Südamerika und nicht nur im finanzkräftigen Katar. Wenn man schon außerhalb Europas spielt. Wir lieben die vollen Hallen in Deutschland, die wir 2027 wieder erleben werden. Wir lieben die Kulisse in Herning, auch wenn Deutschland eine richtig heftige Niederlage kassiert hat und sich davon hoffentlich schnell erholt. Aber noch wichtiger für die Zukunft des Handballs sind Entwicklungen außerhalb Europas. Und wenn es nicht klappt, freut man sich eben mit Italien. Es sei denn, sie schlagen Deutschland. Dann wird auch das Hey Jungs noch etwas heftiger ausfallen bei Alfred Gislason.
Ciao, sage ich da nur. Wir sind da gespannt, was dabei rauskommt, Deutschland gegen Italien. Aber wir sind vor allem auch gespannt auf eure Fragen, die ihr uns schicken könnt. Und da kommen welche an. Da freuen wir uns sehr drüber. Zum Beispiel haben wir eine Frage von Alma bekommen, die jetzt nicht zwingend was mit diesem Spiel oder dem Turnier an sich zu tun hat, sondern aber mit der Nationalmannschaft natürlich. Und zwar fragt Alma: Ich frage mich, wie entschieden wird, wer welche Trikotnummer bekommt. Also vor allem Trikotnummer im Verein versus in der Nationalmannschaft. Zum Beispiel hat ja Johannes Goller sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei der SG Flensburg-Handewitt die Nummer 4. Während Rune Dahmke, an dieser Stelle liebe Grüße, weil sie auch links außen spielt, beim THW die 23 und in der Nationalmannschaft die 34 hat. So, obwohl die 23, sagt sie, ja offensichtlich frei war, weil die hat ja jetzt Renat Uscic. Das hat sie also sehr gut beobachtet.
Wir haben die besten Jogi Leute
guckt,
da.
Ja, Jogi guckt total beeindruckt einmal, also gut aufgepasst. Wie läuft das?
Also ich erzähle eine Geschichte dazu, weil ich ja damals, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, auf links außen gekommen bin und dann habe ich ein Triple XL Shirt mit der Nummer 5 tragen dürfen, müssen,
sollen.
Das war quasi für die Linksaußenposition, war diese Nummer vorgegeben. Allerdings war das Stefan Kretschmer, der das vorher getragen hat, das Trikot. Und irgendwann war dann mal auch in der Nationalmannschaft angekommen, dass man sich als Spieler eine Trikotnummer wünschen darf. Und dann habe ich sogar noch auch da die 33 mir aussuchen dürfen. Aber eigentlich war es zur damaligen Zeit vorgegeben, welche Nummer du nehmen darfst.
Also so positionsabhängig quasi vorgegeben. Mhm. Wie war es bei dir, Jürgen?
Ja, ich glaube so einfach grob 1 bis 18 und dann hast du die bekommen halt einfach. Und so
im Tor ist es auch immer noch mal eine andere Geschichte,
ja, ganz oft, ne? Ja, ich hatte dann die 12, weil Henning Fritz halt da war, mhm, und als Henning Fritz halt weg war, habe ich dann die 1 genommen. Mhm. So, und ich glaube, so ist das in der Regel. Bei Johannes Goller wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob er immer die 4 hatte. Vorher war ja Oliver Rogisch, glaube ich, mit der 4 sehr, sehr lang. Im Verein ist es ein bisschen einfacher, aber auch da, wenn deine Lieblingsnummer besetzt ist, wartest du drauf, bis sie frei wird, dann kriegst du sie in der Nationalmannschaft wahrscheinlich genauso.
Das Schönste ist aber immer eine Geschichte dazu zu haben. Ob das jetzt
und bei du bist Justus ja der Weltmeister der Geschichten.
Achso, meinst du?
Ja.
Naja.
Doch, komm, ich jetzt singen. So,
hast du noch eine für uns, Dominik?
Na, Justus Fischer, das hat auch Flo auch in dem Spiel letztens erwähnt, dass das die Nummer ist, die sein Papa in der Rugby oder Football. Nee,
war es nicht Football?
Beim Football getragen hat.
Die 54?
Ja, ich finde, das sind doch die Geschichten.
Ja, aber ja.
Genau, das sind doch die coolen Geschichten, die es gibt.
Und auf jeden Fall konnte man ja schon sehr feststellen, auch wenn man mit dem einen oder anderen spricht, Nationalspieler, dass da sehr schnell auch eine große Verbindung zu der Nummer, wenn man sie lange trägt und natürlich erfolgreich auch darin ist, aufgebaut wird. Also das wird dann auch eine Nummer, die einen durchs ganze Leben begleitet. Diese 33.
So.
Ja.
Wie heißt du 33? Dominik Klein.
Das ist immer wirklich knapp. Ich finde, wir sind eigentlich fast schon am Ende. Ich würde nochmal sagen, wir sagen die Mailadresse, unter der uns alle erreichen können. Also darunter erreicht ihr auch Dominik und Yogi, ne, für Fragen. Ihr seht, wir können alles klären, auch Trikotnummern. Wer von euch sagt jetzt die Mailadresse nochmal? Denn ihr habt sie ja auch auswendig gelernt.
Ich sag Handball.
Auf.
Die 1.
Und 1 bitte als Zahl geschrieben. Mhm. Dann kommt so ein Ad und dann sportschau.de.
Genau so. Handball auf die 1 @sportschau.de, das ist die richtige Adresse. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Bock habt auf Sportpodcasts, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Denn die Kolleginnen und Kollegen von Sport Inside, dem Podcast, die beschäftigen sich auch immer mit sehr spannenden Themen, vor allem auch im Hintergrund. Ja, momentan geht es um den Klimawandel und welchen Einfluss der auf den Wintersport hat. Da wird ja gerade sehr viel drüber diskutiert. Also hört einfach mal rein, der Sport Inside Podcast. Und dann hört ihr natürlich auch in uns wieder rein, morgen spätestens. Oder diese Folge einfach nochmal. Hilft auch. Ja, oder?
Und bis dahin mailt mit Freude.
Mit Freude. Und wenn ihr das Gesicht von Yogi dazu sehen könntet und auch das von Dominik. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches schöner ist. Das verrate ich euch vielleicht morgen. Dann schönen Tag euch.
Handball auf die 1. Der Sportshow-Podcast zur Handball-WM. Jeden Tag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.